Und dann habe ich mal in meinem Freundeskreis so ein bisschen davon erzählt und da meinten ganz viele, boah krass, das kenne ich total. Also es scheint irgendwie so total was zu sein, was viele Menschen mal haben in ihrem Alltag, ne? Dieses vernebelte Gehirn, der vernebelte Kopf. Und dann habe ich mal so ein bisschen im Internet nachgeguckt und dachte, krass, wenn man Brain Fog googelt, dann kommt erstmal ganz viel zu so körperlichen Erkrankungen, also zum Beispiel so neurologische Erkrankungen wie Alzheimer oder so. Und dachte ich so, Moment mal, an der Stelle bin ich jetzt glaube ich nicht. Aber es ist einfach ein Symptom, das bei ganz vielen verschiedenen Dingen auftreten kann und nicht immer auch sofort was Pathologisches dahinter haben muss oder irgendeine Erkrankung dahinter stehen muss. Nur trotzdem denke ich mir, okay, wir wollen ja trotzdem irgendwie durch den Tag kommen. Und deswegen habe ich für diese Folge 3 Tipps zusammengefasst und mich mal so ein bisschen eingelesen und schlau gemacht, was man denn da tun kann, wenn man unter Brain Fog leidet. Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich bin Host in diesem Podcast, in dem ich über mentale Gesundheit im Job spreche. Heute geht es um Brain Fog. Ne? Das ist ein englischer Begriff, der bedeutet im Deutschen übersetzt so viel wie Gehirnnebel, wenn man es jetzt wirklich wörtlich übersetzt. Und ist so, ja, beschreibt so einen Zustand, in dem sich der Kopf wirklich buchstäblich wie vernebelt anfühlt, wo man sich überhaupt nicht konzentrieren kann, nicht klar denken kann, sich der Kopf vielleicht auch so ständig anfühlt, wie als wäre er in so einem Schleier gehüllt oder in so einer Glocke oder vielleicht auch so ganz dumpf oder taub anfühlt. Was dann oft auch passiert, ist, dass man sich unkreativ fühlt, so gar keine Ideen kommen oder dass das, was man selber denkt, irgendwie schwer in Worte zu fassen ist. Oder man sich vielleicht auch schwer orientieren kann. Das alles sind so eine Mischung an Anzeichen, die so zusammengefasst werden als Brain Fog. Und ehrlicherweise, als ich diese Folge vorbereitet habe, dachte ich so, ja, das ist mir auch schon häufig passiert. Bei mir ist das zum Beispiel sehr viel, wenn ich einfach zu viel arbeite, also quantitativ wirklich zu viele Stunden arbeite, dass ich abends wirklich merke, ich kann einfach nicht mehr geradeaus denken. Oder auch passiert das bei mir, wenn ich über zu längere Phasen einfach viel zu wenig Erholung hatte. Also ich hatte vor Weihnachten zum Beispiel eine Phase, da war ich so ein bisschen krank, erkältet. Nichts Schlimmes. Aber selbst als die Erkältung weg war, habe ich mich so richtig erschöpft und auch ne, so brain foggy gefühlt. Also so, als ob ich einfach gar nicht so richtig einen Gedanken wieder fassen kann und nicht mehr so richtig auf die Beine komme, obwohl ich eigentlich nicht mehr doll erkältet war. Und dachte, okay, meine Energien müssten jetzt eigentlich zurückkommen, aber irgendwie kommt mein Kopf noch nicht so richtig mit. Und dann habe ich mal in meinem Freundeskreis so ein bisschen davon erzählt und da meinten ganz viele, boah krass, das kenne ich total. Also es scheint irgendwie so total was zu sein, was viele Menschen mal haben in ihrem Alltag, ne? Dieses vernebelte Gehirn, der vernebelte Kopf. Und dann habe ich mal so ein bisschen im Internet nachgeguckt und dachte, krass, wenn man Brain Fog googelt, dann kommt erstmal ganz viel zu so körperlichen Erkrankungen, also zum Beispiel so neurologische Erkrankungen wie Alzheimer oder so. Und dachte ich so, Moment mal, an der Stelle bin ich jetzt glaube ich nicht. Aber es ist einfach ein Symptom, das bei ganz vielen verschiedenen Dingen auftreten kann und nicht immer auch sofort was Pathologisches dahinter haben muss oder irgendeine Erkrankung dahinter stehen muss. Nur trotzdem denke ich mir, okay, wir wollen ja trotzdem irgendwie durch den Tag kommen. Und deswegen habe ich für diese Folge 3 Tipps zusammengefasst und mich mal so ein bisschen eingelesen und schlau gemacht, was man denn da tun kann, wenn man unter Brain Fog leidet. Ganz unabhängig davon, ob das jetzt einfach so, ich sag mal, so ein Produkt aus einfach einem sehr stressigen Alltag ist oder ob das tatsächlich vielleicht auch auf eine körperliche Ursache zurückzuführen ist, weil am Ende wollen wir ja trotzdem irgendwie damit umgehen können. Und dafür habe ich 3 Tipps mitgebracht. Also vorher wirklich nochmal ganz wichtig, Brain Fog ist keine Erkrankung, kann aber ein Symptom von einer psychischen oder körperlichen Erkrankung sein, muss es aber nicht. Es kann auch ganz unabhängig davon auftreten. So, also warum tritt denn Brain Fog überhaupt auf? Und der allerhäufigste Grund, wie in so vielen Dingen, ist manchmal auch ein bisschen unbefriedigend, ist Stress. Also ich habe ja vorhin auch schon bei meinem Beispiel genannt, ich merke das total, wenn ich einfach überlastet ist. Und Und Brain Fog ist tatsächlich auch ein Anzeichen einer Überlastung im Gehirn, was sozusagen das Gehirn dann wie in so eine Starre verfällt. Also es ist quasi fast wie so eine Angst- oder Stressreaktion. Wir kennen das ja, bei Angstreaktionen haben wir Flight or Freeze, ne? Also entweder kämpfen, fliehen oder erstarren. Und Brain Fog ist am ehesten mit einer Freeze-Reaktion gleichzusetzen, ne? Also, dass das Gehirn einfach gar nicht mehr so wie in so einer Starre ist und gar nicht mehr richtig filtern kann, was ist jetzt eigentlich wichtig und oh Gott, das ist alles einfach viel zu viel und dann schaltet das so ein bisschen einfach auf, jetzt geht gar nichts mehr. Oder man kann sich das vielleicht auch als Metapher so ein bisschen vorstellen wie ein Wasserfilter, der einfach nicht mehr so richtig gut funktioniert und deswegen läuft alles, was da reinläuft, komplett trüb durch. Ne? Also, weil wir haben ja natürliche Filter, die wir quasi jeden Tag in unserem Gehirn so anwenden. Ne? Wir können ja nicht alle Informationen aufnehmen, die um uns herum passieren. Ne? Wir nehmen nur wirklich ganz selektiv ganz wenige Dinge auf, was um uns herum geschieht und verdrängen einfach auch sehr viel. Übrigens, Verdrängung ist ein sehr schlauer Mechanismus der Psyche. Ne? Manchmal kann Verdrängung auch schwierig werden, wenn es ein bisschen zu viel ist, aber tatsächlich ist das eigentlich eine sehr gute Funktion von uns. Das vielleicht mal so am Rande gesagt. Und im Zustand des Brain Fogs schafft das Gehirn quasi es nicht mehr, Informationen quasi zu gewichten. Ne? Was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig und lässt einfach alles durchlaufen. Es wird alles einfach so eine trübe Suppe, so nenne ich das jetzt mal. Und das merken wir dann zum Beispiel an so Anzeichen wie, wir können uns viel schlechter konzentrieren, weil vielleicht so gefühlt ganz viele Dinge gleichzeitig im Kopf sind, wir aber total erstarrt sind und uns total handlungsunfähig fühlen. Ne? Und dieser sehr starke Stresszustand des Gehirns führt auch dazu, dass wir noch stärker in so ganz alte Automatismen vielleicht zurückgreifen und weniger Selbstkontrolle haben. Also zum Beispiel deswegen es uns auch schwieriger fällt, jetzt zu priorisieren, was ist jetzt wichtig und was schiebe ich zur Seite oder worauf fokussiere und konzentriere ich mich jetzt wirklich ganz aktiv? Es fließt einfach alles ungehindert rein. Und damit fühlen wir uns natürlich auch mehr überfordert. Ne? Und was übrigens auch passiert dann im Gehirn unter diesem permanenten Stress- und Überlastungszustand, ist, dass das unsere Fähigkeit verengt oder vermindert, breiter und kreativer zu denken. Ne? Weil wenn wenn wir unter Stress stehen, habt ihr ja bestimmt schon ganz oft gehört, dann ist unsere Amygdala aktiv, das ist das Stress- und Angstzentrum im Gehirn. Wenn wir aber wirklich kreativ denken wollen, dann ist unser präfrontaler Kortex aktiv. Das ist so die Region so knapp hinter der Stirn. Und wenn man aber in seinem sehr starken Stresszustand ist, dann werden quasi diese Funktionen des präfrontalen Kortex, der uns eigentlich hilft, ne, logisch und zu denken, zu planen, ne, eine gute Vorhersage zum Beispiel zu treffen oder kreativ zu denken, der wird dann ausgeschaltet oder das wird sehr stark gehemmt. Ne? Und dadurch können wir quasi nicht mehr so stark auf diese wirklich sehr guten Eigenschaften des präfrontalen Kortex zurückgreifen, ne, weil quasi nur noch das Angstzentrum ganz aktiv ist oder das Stresszentrum. Ne? Und deswegen fühlen wir uns in diesem Zustand auch deutlich unkreativer. Das ist nicht nur einfach so, sondern es gibt tatsächlich eine neuronale Erklärung dafür. Summa summarum bedeutet das, ne, Stress ist einfach eine ganz typische und eigentlich auch die häufigste Ursache für Brain Fog. Gibt aber auch weitere Ursachen. Ich hatte ja vorhin schon ganz kurz angesprochen, dass es auch psychische oder körperliche Ursachen geben kann. Und da können psychische Erkrankungen dahinter liegen, wie zum Beispiel Depressionen, aber eben auch körperliche Erkrankungen. Wir haben da was aus dem neurodegenerativen Bereich, also Alzheimer beispielsweise oder auch andere körperliche Ursachen, wie ganz simpel Nährstoffmangel. Ne? Aber es kann auch nach Infektionen, wie zum Beispiel nach Covid auftreten. oder auch aufgrund von Hormonstörungen oder Hormonumstellungen, also zum Beispiel nach einer Schwangerschaft oder in den Wechseljahren, ne? Also da kann es auch durchaus hormonelle Gründe geben. Mir ist das auch schon mal passiert tatsächlich. Ich hatte während meiner Masterarbeit wirklich sehr, sehr viel Stress und dadurch habe ich abgenommen. Es war nicht sehr viel, das waren vielleicht, weiß nicht, 3-4 Kilo oder so, aber es hat gereicht, um sozusagen mein hormonelles Gleichgewicht durcheinander zu bringen. Und dadurch hatte ich Zyklusstörungen und dementsprechend auch eine leichte Hormonstörung, also eine Hypothyreose, eine leichte Schilddrüsenunterfunktion. Und da habe ich mich auch wirklich ständig schlapp gefühlt und war einfach total K.O. und hatte auch so Anzeichen von Brain Fog, ne? Das kann man super behandeln. Also in jedem Falle sollte man sowieso das immer ärztlich abklären lassen. Wichtig ist mir an der Stelle nur zu sagen, körperliche Ursachen können da wirklich ja dahinter stehen, müssen es aber nicht unbedingt. Ne? Und bei manchen Sachen wie zum Beispiel Nährstoffmangel können wir dem ja auch schon relativ einfach auf den Grund gehen und einfach mal ein Blutbild machen lassen. Also bitte nicht pathologisieren, aber auf jeden Fall trotzdem gut medizinisch beraten lassen und nicht gleich das Schlimmste vermuten dahinter. Kann zum Beispiel manchmal auch eine Nebenwirkung von Medikamenten sein, ne? Wenn du vielleicht gerade angefangen hast, bestimmte Medikamente zu nehmen oder eine Medikamentenumstellung hast, kann das auch passieren. Und es gibt aber auch wirklich total simple Ursachen, ganz abseits von wirklich körperlichen Erkrankungen, wie Schlafstörung, zu wenig Schlaf. Ne? Wenn wir zu wenig geschlafen haben, natürlich hat unser Gehirn dann nicht genügend Energie und Ressourcen, um tatsächlich fokussiert und konzentriert durch den Tag zu gehen. Oder auch, du hast vielleicht einfach nicht zu genügend Wasser getrunken, ne? Oder du hast dich viel zu wenig bewegt. Kann ja auch oft so ein Nebeneffekt von sehr viel Stress sein. Ne? Also da auch mal drauf achten, was vielleicht auch drumherum passiert in einem Alltag, wenn du viel Stress hast. Achtest du wirklich auf genügend Wasser? Achtest du auf genügend kleine Pausen und Bewegungen? Das können auch schon Ursachen sein. Die sind nicht immer so ganz eindeutig. Aber ihr merkt schon, dass vieles davon zusammenhängt. Ne? Also weil zum Beispiel, wenn wir an einer vielleicht Erkrankung leiden oder eine Hormonumstellung gerade erleben, sagen wir jetzt mal Wechseljahre, kann es zum Beispiel auch sein, dass wir natürlich Schlafstörungen haben, ne? Und deswegen einfach müder sind. Und so hängt das alles irgendwie miteinander zusammen. Das ist nicht komplett voneinander zu trennen und auf eine einzige Sache zurückzuführen. Heißt aber natürlich trotzdem, bitte immer abklären lassen medizinisch, wenn es da irgendwie eine Vermutung geben könnte. Aber natürlich wollen wir ja trotzdem irgendwie unsere Tage da bewältigen und unsere Wochen irgendwie wirklich auch trotzdem gut gestalten. Und deswegen ganz egal, was dahinter steht, ob es jetzt einfach nur in Anführungszeichen Stress ist oder etwas wirklich Körperliches, wollen wir ja trotzdem gucken, wie können wir damit jetzt umgehen und wie können wir da wirklich selbstwirksam rangehen. Und deswegen starten wir jetzt mit den 3 Tipps, die ich euch dafür mitgebracht habe. Nummer 1 ist eigentlich ganz simpel und liegt total auf der Hand, weil wenn wir jetzt gucken, wie kann denn unser Gehirn jetzt aus diesem Stressmodus rauskommen, weil im Moment kommt ja viel zu viel Information rein, die irgendwie nicht mehr gut sortiert werden kann, bedeutet das natürlich im Umkehrschluss auch zu gucken, wie kann ich Fokus zurückgewinnen und mehr Klarheit und Fokus über mein Pensum und auch meine Prioritäten schaffen. Und da empfehle ich mal wirklich alles aufzuschreiben, was einen gerade stresst, was zu tun ist, auch um zu verstehen, ah okay, ich habe hier all diese Dinge und die werden gefühlt alle gleichgewichtet in meinem Gehirn als gleich wichtig und dann mal eine kleine Inventur zu machen von was davon muss wirklich heute passieren oder zeitnah und was denke ich vielleicht muss heute passieren, aber hat eigentlich mehr Zeit, nur mein kleiner perfektionistischer innerer Monk will, dass es sofort erledigt ist. Kennt ihr bestimmt, dass man manchmal einfach Sachen hat, wo man sagt, ich will das einfach weghaben, aber wenn man genau hinschaut, muss das eigentlich nicht heute sein. Und das hilft schon mal, so ein bisschen Prioritäten zu sortieren und auch zu gucken, was davon ist auch jetzt gerade wirklich wichtig und was kann ich vielleicht auch auslagern, ne, an mein Umfeld oder dann einfach zu sagen, hey, dann lasse ich das einfach. Also vielleicht auch nochmal da ein Beispiel von mir. Ich wollte gefühlt den ganzen Dezember über und auch zwischen den Jahren unbedingt eine wirklich strukturierte Jahresreflexion machen, weil ich irgendwie dachte, hey, voll schön, irgendwie nochmal zurückzublicken und auch zu gucken, was möchte ich irgendwie nächstes Jahr machen, worauf fokussiere ich mich da? Und ich habe es einfach nicht geschafft. Oder es war einfach, irgendwie es waren so Dinge drumherum, die mir in dem Moment irgendwie einfach wichtiger waren. Oder ich wollte halt einfach vorm Kamin rumlungern und einfach ein bisschen lesen und chillen und bin eigentlich nicht so richtig dazu gekommen. So, und es hat mich die ganze Zeit irgendwie total gestresst, obwohl ich dachte, ja, ich muss das ja für niemanden machen, außer für mich. Und jetzt gerade habe ich einfach andere Dinge und es ist jetzt nicht weltbewegend, das wäre was super Schönes, aber dann lasse ich das jetzt gerade einfach. Ne? Und siehe da, irgendwann kam die Zeit und dann habe ich gesagt, ah, okay, vielleicht sind es einfach nicht diese 3 Stunden, die ich mir dafür blocke, sondern es ist so, es ergibt sich so über die Zeit. Dann habe ich hier mal was aufgeschrieben, dann fiel mir da mal was ein, habe ich mir da eine Notiz gemacht und gerade fügt sich das so zusammen wie so ein Puzzle und nur weil irgendwann der 31.12. auf den 1.1. springt, heißt das nicht, dass ich das genau da machen muss und das war für mich total erleichternd. Was in diesem Kontext übrigens auch sehr helfen kann, sind Not-to-Do-Listen. Also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Stressinventur gerade machen und alles aufschreiben, was uns stresst, was gerade zu tun ist, auch nochmal zu gucken, was davon lege ich jetzt bewusst zur Seite und mache ich jetzt nicht. Die stehen da trotzdem, die sind irgendwo festgehalten, aber ich fokussiere mich da jetzt nicht drauf. Und dann eher zu gucken, wie kann ich denn die 2, 3 Dinge, die mir heute am wichtigsten sind, festlegen und erledigen, bevor man auch morgens anfängt, quasi einmal alles dann anzumachen, loszulegen. Also auch da ein Beispiel, ne? Es macht schon einen Unterschied, zum Beispiel den Abend vorher so 2, 3 wichtigste Dinge festzulegen für den nächsten Tag oder eben ganz früh morgens direkt zu gucken, okay, ich schreibe mir das auf, meine 2, 3 wichtigsten To-Dos heute, bevor man jetzt irgendwie den Computer anstellt oder ins Auto steigt, ne? Oder wie auch immer der Tag dann anfängt, also der Arbeitstag, um sich da nochmal so diesen kurzen Fokus zu geben. Das kann manchen Menschen total helfen. Ne? Ich weiß, das geht nicht immer alles sofort, weil gerade wenn man in so einem Stress- und Überlastungszustand ist, dann kann man auch nicht einfach mal eben irgendwie die Hälfte hinschmeißen, ne? Aber man kann anfangen. Und ich habe das selber auch oft, wo ich dann denke, boah, ja, und wenn ich jetzt irgendwie mir einfach Prioritäten setze, toll, die ganzen Sachen bleiben ja trotzdem da und bleiben ja trotzdem liegen. Ja, aber trotzdem hilft es unserem Gehirn, einfach mal kurz wieder den Fokus zu finden. Und das ist ja die Schwierigkeit, wenn wir im Brain Fog sind, ne? Weil alles einfach sich total vernebelt anfühlt. Das heißt, wir können dadurch so Schritt für Schritt wieder langsam in diese Fokussierung und in die Konzentration zurückfinden. Und da müssen wir uns dann manchmal auch dran erinnern, indem wir vielleicht nochmal auf unsere 2, 3 Prioritäten für den Tag gucken und diesen Zettel immer wieder so vor Augen haben. Und damit komme ich auch zum 2. Punkt. Ne? Also nehmen wir mal an, ich habe hier irgendwie meine super Prioritätenliste und merke jetzt aber während des Tages, oh, es kommen so viele Informationen rein und es gibt gefühlt ganz viele offene Tabs in meinem Kopf. Da dann immer wieder zu gucken, wie kann ich jetzt schauen, dass ich die Infos, die da alle reinfließen, nochmal stärker quasi filtere und damit auch die Menge an Informationen und dieser offenen Tabs reduziere. Bedeutet, wir müssen das Task-Switching, also dieses ständige Wechseln zwischen Aufgaben, ne? Hier kommt schnell was rein, da ist eine neue Information, da klopft gerade jemand an meiner Tür, das müssen wir reduzieren, um dann diese Fokusfähigkeit wieder zurück zu meinen 2, 3 Prioritäten zu verbessern. Wenn du also zum Beispiel an einer Aufgabe konzentriert arbeiten willst und fällt dir einfach sehr schwierig, weil du dich eben so vernebelt anfühlst und so unkonzentriert sich alles anfühlt, bedeutet das, wir müssen schauen, wie wir diese Informationen von uns fernhalten können. Vielleicht ein Bitte-nicht-stören-Schild an die Tür oder dass man alle E-Mails ausstellt und alle in Kommunikationskanäle am Computer, ne, oder auch mal für eine Weile das eigene Handy in einen anderen Raum legt oder zumindest in die Schublade, ne, dass das so ein bisschen aus dem Sichtfeld ist. Weil genau das sind oft so diese Killer für Konzentration. Genau das verursacht oft das Task-Switching, also das ständige Wechseln zwischen Aufgaben und das unkontrollierte Reinfließen von Informationen. Dann kommt hier irgendwie ein Pop-up-Fenster, dann kommt da eine neue E-Mail. Und so schaffen wir es natürlich auch gar nicht, in einen tiefen Konzentrationsmodus zurückzukommen. Und ich weiß, das braucht sehr viel Selbstkontrolle. Aber, und das ist jetzt wirklich einfach eine sehr wahre Nachricht, es kommt einfach niemand vorbei, der dir sagt, Mensch Eva, komm, ich stelle hier mal alles für dich aus, hier kannst du konzentriert arbeiten. Das muss von uns selber kommen. Es muss wirklich von dir auskommen, das ist ganz wichtig. Und wenn du diesen automatischen Reflex spürst, dass du vielleicht gerade doch mal wieder die E-Mails öffnen willst oder doch kurz irgendwie rausgehen willst und dir irgendeine andere Sache gerade in den Kopf kommt, ach, meine Kollegin X wollte ich irgendwie noch da und danach fragen. Wenn dieser automatische Reflex da ist, ganz kurz wahrnehmen, ein-, zweimal tief durchatmen, das hilft schon, um einfach ganz kurz diesem Automatismus nicht sofort nachzugehen. Oder manchmal hilft es auch, mal kurz aufstehen, sich kurz strecken. Oder auch manchmal sind wir sozusagen schneller mit unserer Hand zum Beispiel auf unserer E-Mail-App jetzt beispielsweise, als wir mit dem Kopf so hinterherkommen und sagen, ah, das wollte ich doch eigentlich gerade gar nicht. Wenn das passiert, einfach direkt wieder schließen. Zu versuchen, nicht hinzugucken, die Aufmerksamkeit ganz woanders hinzulenken, sofort wieder schließen. Das braucht ein bisschen Übung. Aber ich sage euch, es hilft wirklich, um dieses ständige Wechseln zwischen Aufgaben zu reduzieren und die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. Es kann gut sein, dass du da auch so ein Gefühl von Craving hast. Na, ich würde jetzt eigentlich gerne gucken, ob was Neues da ist, weil wir das so automatisiert haben, dass uns das schon gar nicht mehr auffällt. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, der Kopf fällt automatisch in so diese automatisierten alten Muster, wenn wir unter Stress stehen, weil keine Kapazitäten mehr da sind für sozusagen neue Routinen oder so fest vorgenommene, fancy neue Abläufe, sondern das Gehirn greift vor allen Dingen darauf zurück, was es gut kennt und was es schon unzählige Male gemacht hat. Und da müssen wir so diesen kurzen Moment finden zwischen, ich nehme das wahr und ich unterbinde das ganz bewusst und intentional. Es gibt übrigens sehr tolle kleine Helferlein dafür, die uns helfen können, zum Beispiel bestimmte Sachen am Computer nicht zu öffnen oder nicht ans Handy zu gehen. Und davon möchte ich gerne mal ein paar teilen. Also mein wirklich All-Time-Favorit ist die sogenannte Forest App. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die hier schon mal erwähnt habe, aber ich sag's auf jeden Fall trotzdem nochmal, falls es schon so war. Die Forest App ist eine App auf dem Handy, die, wo man einstellen kann zum Beispiel, dass man 30 Minuten jetzt das Handy einfach liegen lässt und dann wächst quasi auf diesem Sperrbildschirm, der dann angeht, so ein kleiner Baum. Daher kommt auch der Name Forest App von Wald. Und dieser Baum wächst und wächst. Und wenn man aber das Handy in die Hand nimmt, weil man vielleicht aus Automatismus irgendwie kurz irgendwie in WhatsApp gehen kann, will oder so, dann stirbt dieser Baum ab. Das ist jetzt vielleicht erstmal sehr radikal, aber man sieht wirklich auf dem Handy, so wie die Zeit sozusagen runterzählt, von jetzt beispielsweise 30 Minuten. Und wenn man das Handy in die Hand nimmt, sieht man das sofort und denkt so, Moment, wollte ich das jetzt wirklich? Nee. Eigentlich nicht. Es war einfach ein Automatismus. Ich lege es wieder weg und lasse mein Bäumchen trotzdem weiter wachsen, weil, schöner Nebeneffekt, die Betreiber der Forest App, die setzen sich tatsächlich auch für Aufforstung ein. Also es wächst dann nicht nur ein digitaler Baum, sondern auch tatsächlich in der echten Welt werden Bäume gepflanzt. Und das finde ich eine sehr schöne Sache, die uns wirklich unglaublich gut helfen kann, diesen spontanen Griff zum Handy etwas zu unterbinden. Was es auch gibt, sind zum Beispiel Blocker für ganz bestimmte Websites auf dem Computer. Es gibt so Google Chrome Plugins, also Erweiterungen, die man sich im Browser installieren kann, wo man zum Beispiel ganz bestimmte Seiten, wie was weiß ich, eine Nachrichtenseite, wo man vielleicht immer automatisch wieder drauf geht, oder Social Media ist ja auch so ein Ding, wo man immer wieder drauf geht, wo man die quasi blockiert und wenn man die aufruft, dann wird einem ein Fenster angezeigt, wo drauf steht, hey, du hast diese Seite für dich blockiert. Also auch da diesen Automatismus so ein bisschen unterbindet. Was auch helfen kann, dass man bestimmte Verknüpfungen von seinem Computer-Desktop entfernt. Also bei Windows zum Beispiel einfach die Verknüpfung in, was weiß ich, eine Kommunikationsplattform wie zum Beispiel Teams, also man hat dann nicht Teams oder Slack komplett gelöscht, sondern das ist einfach nur die Verknüpfung. Die ist ja dann trotzdem noch auf dem Computer, nur halt nicht mehr so unmittelbar direkt sichtbar auf dem Desktop. Und auch das ist schon eine Hilfe, um nicht so automatisch drauf zu klicken. Ne? Oder bei MacBook wäre das, dass man einfach eine App aus dem Dock entfernt. Ne? Die ist dann trotzdem noch da, aber eben nicht direkt sichtbar sofort zugänglich. Übrigens kenne ich auch Menschen, die haben so eine tolle Selbstkontrolle, ey, da kann ich mir echt was von abschneiden, die stellen ihre E-Mails tatsächlich erst mittags an, um vormittags ihre Prioritäten zu erledigen. Ne, ich weiß, das ist nicht in jedem Job machbar. Klar, manchmal hat man zum Beispiel auch Jobs, da ist man zum Beispiel im direkten Kundenkontakt und da geht es wirklich um Schnelligkeit und schnelle Antworten. Aber ich würde wirklich meinen, in den meisten Jobs geht es nicht um sofortige Antworten und auch nicht um Leben oder Tod. Das heißt, das könnt ihr auch mal für euch testen. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich morgens starte und nicht zuallererst meine Kommunikationsplattformen aufmache, meine E-Mails aufmache, all das, wo diese ganzen Informationen einfach reinströmen, sondern erstmal 2 Stunden, vielleicht 3 Stunden konzentriert an den 2, 3 Sachen arbeite, die ich mir vorgenommen habe. Es ist ein krasser Gamechanger. Ich schaffe das leider nicht so oft, aber wenn ich es mache, bin ich unfassbar produktiv. Also auch das noch als Hinweis, das ist so Königsklasse, würde ich es mal nennen. Jetzt habe ich also eine Sache etwas detaillierter erklärt, nämlich wie wir es schaffen können, dieses Wechseln zwischen Aufgaben gut und besser zu kontrollieren und dafür so unsere kleinen Tools anzuwenden. Es gibt noch eine zweite Sache, die in diesem Kontext sehr wichtig ist. Und zwar ist es, dass wir Transitionszeiten einbauen, weil ihr kennt das bestimmt, oft springt man ja zum Beispiel irgendwie von einem Call direkt in den nächsten Call oder man hat irgendwie, keine Ahnung, jetzt im medizinischen Bereich irgendwie eine Patientin, einen Patienten und kommt sofort der nächste rein. Also es gibt so kaum eine Pause dazwischen. Ich weiß auch, das sind einfach, es gibt manche Arbeitsumfelder, da ist es auch schwer möglich, weil es einfach diese Akkordarbeit ist. Aber trotzdem kann man nochmal schauen, wo können wir vielleicht unserem Gehirn nochmal die Möglichkeit geben, ein bisschen zu verdauen, was ich gerade gemacht habe. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie unser Verdauungssystem. Ne? Nur weil wir gerade fertig sind mit Essen, heißt das nicht, dass der ganze Prozess schon abgeschlossen ist. Ne? Also unbewusst werden die Informationen ja weiterverarbeitet. Und das heißt, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viele Prozesse gleichzeitig überlagern. Ne? Also von einer Sache direkt in die nächste Sache kommen, weil dann überlagern wir quasi unterschiedliche Inhalte und auch Informationen und vielleicht auch Komplexität an Informationen. Manchmal haben wir ja Aufgaben, die müssen wir uns richtig reindenken und dann gibt es Sachen, die machen wir einfach so wusch automatisiert weg. Und da hilft es dem Gehirn sehr, wenn es zwischendrin auch kleinere Pausen hat, um eben diese Verdauungszeit kurz zu haben. Das haben wir übrigens auch ganz oft, wenn wir auf dem Weg zur Arbeit oder zurück sind, ne? Dass wir diese Zeit haben zwischen, okay, jetzt gehe ich von einem ins andere. Wenn wir zum Beispiel zur Arbeit fahren und wenn wir wieder nach Hause fahren, ich schließe jetzt meine Arbeit ab und jetzt beginnt quasi der nächste Teil des Tages. Das ist auch eine Art von Transitionszeit, die uns sehr helfen kann, um dieses ständige Wechseln zwischen Aufgaben, die ganzen vielen Informationen, die wir bekommen haben, mal langsam sacken zu lassen und zu verdauen. Und jetzt natürlich die große Frage, wie lang sollte denn diese Transitionszeit eigentlich sein? Ich habe tatsächlich mal etwas nachgeforscht und habe von Andrew Huberman eine Podcast-Folge gefunden. Das ist ja ein sehr bekannter Professor und Neurowissenschaftler aus den USA. Der sagt, dass bei weniger komplexen Aufgaben es schon reicht, nur 30 bis 60 Sekunden Pause zu haben zwischen den unterschiedlichen Aufgaben. Aber auch die, das hört sich jetzt wenig an, aber wenn ihr wirklich mal überlegt, wie schnell springt ihr von dem einen ins andere, die sind auch schon manchmal wirklich schwer einzuhalten. Ne? Also könnt ihr mal drauf achten. Wenn es jetzt komplexere Aufgaben gibt, dann empfiehlt er zwischen 2 und 10 Minuten Wechsel- und Transitionszeit, ne? Um das eine zu verdauen und das andere zu beginnen. Ich kann diese Folge auch gerne nochmal hier in den Shownotes verlinken. Da erklärt er auch nochmal so ein bisschen detaillierter, was da auch neurowissenschaftlich dahinter steht. Ich finde das aber nochmal eine gute so Richtschnur, die ich euch hier natürlich gerne mitgeben wollte. Den Fokus zu behalten, ne, und auch bewusst Tatsächlich von der einen Aufgabe zu pausieren, kurze Transitionszeit in die nächste Aufgabe zu gehen, das kann man tatsächlich auch trainieren. Ne, ganz klassisch Achtsamkeitstechniken. Was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist die eine Minute Stille. Da gibt's auf der 7Mind-App einfach so eine Minute, wird einmal ein Gong angeschlagen, ne, und dann läuft die Minute runter. Das heißt, ich muss auch nicht auf die Uhr gucken und am Ende wird wieder ein Gong geschlagen. Und das mache ich sehr gerne mal so zwischendrin in meinem Alltag, wenn ich genau weiß, jetzt sind die 60 Sekunden Transitionszeit, die mir jetzt eigentlich gut tun würden. Ne? Und hat ganz kurz so meinen Kopf so eine Pause. Ich muss auf nichts achten. Manchmal schließe ich auch einfach die Augen, um kurz wieder so durchzuatmen und auch keine weiteren Informationen reinzubekommen. Und dann geht's wieder los. Ja, das kann auch sehr helfen. Auch übrigens zu schauen, dass man generell auch einige Mikropausen am Tag macht. Ne? Darauf läuft es ja eigentlich hinaus. Wir müssen nicht immer die irgendwie dreimal eine Stunde Pause am Tag machen. Das ist auch nicht immer möglich. Aber Mikropausen machen wirklich auch schon viel aus. Und gerade wenn es um diese Transitionsbereiche geht zwischen der einen Aufgabe und der nächsten Aufgabe, das hilft uns einfach, unseren Fokus zurückzugewinnen. Also kann ich euch sehr empfehlen, auf der 7Mind App eine Minute Stille. Und nun kommen wir zum dritten und damit auch letzten Punkt, was man gegen Brain Fog machen kann. Und zwar ist es, den Lebensstil als Ganzes zu verbessern. Ne, dazu gehören so Dinge wie ausgewogen ernähren, ne, gerade wenn vielleicht auch sowas wie Nährstoffmangel dahinter steht, genügend Wasser trinken. Ne, es sind einfach die Basics, kein Scheiß. Es geht einfach darum, wirklich so ein paar grundlegende Dinge versorgt zu haben, ne, Ernährung halbwegs im Lot zu haben, genügend Wasser, genügend Schlaf, genügend Pausen machen. Übrigens helfen Pausen ja auch, wenn wir die über den Tag hinweg machen, um abends runterzufahren und damit den Schlaf positiv zu beeinflussen. Also es ist total der Irrglaube, dass quasi diese Ruhezeit, wo wir langsam abends anfangen, uns zum Beispiel Bett fertig zu machen, dass das die Zeit ist, in der wir uns für den Schlaf vorbereiten. Weil die Schlafvorbereitung tatsächlich schon viel früher beginnt. Ne? Nämlich wie viel haben wir auch über den Tag hinweg schon kleinere Pausen gehabt, damit das Nervensystem nicht dann alle Informationen noch nachverarbeiten muss. Ne? Diese ganze Transitionszeit, von der ich eben gesprochen habe, die Verdauungszeit, ne, von all dem, was wir so am Tag gegessen haben quasi, also auf einem Informationslevel, also all das, was so reingekommen ist an Informationen und Aufgaben und neuen Dingen, dass wir dafür ausreichend Zeit haben und das nicht erst auf den Abend schieben, weil wir auch wissen, dass Menschen, die diese Verdauungszeit erst abends haben, oft schlechter in den Schlaf finden und auch Schlafstörungen haben. Ne? Und das natürlich bedingt dann auch am nächsten Tag, dass wir nicht so konzentriert sind, dass wir nicht so fokussiert sind. Und dann ist es ja irgendwie auch kein Wunder, warum sich unser Gehirn wie vernebelt anfühlt. Neben einer ausgewogenen Pausenroutine, nenne ich sie jetzt mal, geht es aber natürlich auch darum, dass wir guten Ausgleich finden und ein Gegengewicht zu diesen starken Denkaufgaben. Ne? Weil wenn wir an Brain Fog leiden, dann macht es uns ja noch schwieriger, typische Denkaufgaben zu machen. Ne? Also wenn wir einfach unseren Kopf anschalten müssen. Und dazu hilft es total, dass wir nochmal gucken, was gibt es denn in meinem Alltag, wo ich etwas anderes mache, als dass ich die ganze Zeit meinen Kopf anhaben muss. Ne? Also ganz klassisch Bewegung. Wo habe ich eigentlich regelmäßig Bewegung in meinem Alltag eingebaut? Oder auch soziale Kontakte. Ne? Natürlich muss man da auch ein bisschen mitdenken, wenn man jetzt zum Beispiel eine Unterhaltung hat. Aber allein das ist ja trotzdem so ein bisschen eine andere Domäne, nenne ich sie jetzt mal, schon ein bisschen anderer Bereich. Und den mal zu pflegen und auch nochmal aktiver auszubauen, kann ein super Gegengewicht sein zu dem, was wir sonst den ganzen Tag so mit dem Kopf erledigen. Ne, Achtung, jetzt sind manche von euch vielleicht so, oh, was mir so richtig Entspannung für meinen Kopf gibt, ist mich einfach berieseln zu lassen mit Serien, mit Filmen. Und das ist zu einem gewissen Grad schon auch okay, aber ihr müsst ja bedenken, dass natürlich auch Serien und Filme immer versuchen, eure volle Aufmerksamkeit zu kriegen und damit natürlich auch total, auch manchmal durch so Schockermomente, ne, oder auf Social Media vielleicht, wenn wir so irgendwie scrollen oder so, es geht's immer darum, so Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das hält unseren Kopf natürlich permanent wach und in so einem Daueraufnahmezustand. Und das ist nicht unbedingt was Gutes oder was wirklich Ausgleichendes, ne? Was vielleicht helfen kann eher, ist sowas wie Musik zu hören. Also es geht eher um etwas, was vielleicht andere Sinne anspricht, in diesem Fall jetzt den Hörsinn, und nicht ganz so viel Energie und Aufmerksamkeit kostet, weil das machen wir den ganzen Tag über schon. Dann sollten wir das abends eigentlich nicht unbedingt noch machen. Oder auch zu gucken, dass wir etwas haben, woran wir eher aktiver teilnehmen. Weil wenn wir uns zum Beispiel berieseln lassen, dann ist es einfach so wieder ein passives Reinfließen von Informationen und das macht natürlich wieder schwieriger für uns, den Nebel, den Brain Fog zu lichten, sondern eher zu gucken, wie kann ich aktiv wirklich daran teilnehmen. Und da geht es eher in Richtungen, ich hatte jetzt gerade schon Musik hören angesprochen, was einen anderen Sinn anspricht, aber wir können ja auch noch weitere Sinne ansprechen, zum Beispiel, indem wir Sachen mit unseren Händen machen, schreiben, malen, basteln, sowas oder im Bereich der Bewegung, leichtes Yoga, Dehnen, ist ja auch immer was Gutes. Oder auch sowas ganz Klassisches wie Singen oder Natur, Gärtnern, auch da irgendwas wieder mit den Händen. Das sind so ein bisschen andere Bereiche, die dadurch angesprochen werden und ein Gegengewicht darstellen zu dem, was wir den ganzen Tag mit dem Schwergewicht Kopf arbeiten müssen. Und wenn du jetzt vielleicht doch sagst, ich habe da irgendwie doch so, sag ich mal, sehr kognitive Aufgaben, also Denkaufgaben, die ich gerne mache, dann achte vor allen Dingen darauf, dass du wirklich nur Sachen machst, die dir richtig Spaß machen, und wo es nicht darum geht, mechanisch irgendwas einfach abzuarbeiten. Also ich denke da gerade an sowas wie Puzzeln, kann voll vielen Menschen Spaß machen. Oder Kreuzworträtsel, was so ein bisschen was Knobliges hat, wo man einfach aus sich heraus motiviert ist, eine Lösung zu finden und dann die Wörter zu finden. Aber schau da wirklich drauf, dass du nicht zu viel nur mit dem Kopf machst, weil es oft einfach gut tut, unserem Körper und Geist generell, wenn wir unterschiedliche Modalitäten auch über den Tag hinweg ansprechen und eben nicht nur den Kopf, sondern vielleicht auch mal ein bisschen in den Körper kommen. Oder was Kreatives machen oder eben Freunde treffen, mit Familie, Partnern etc. Zusammen zu sein. Vielleicht passt das ja auch ganz gut zum neuen Jahr, dass ihr euch auch die ein oder andere Sache nochmal vornehmt oder merkt, ach hey, stimmt, das wollte ich eigentlich schon lange mal wieder machen. Dann könnt ihr jetzt vielleicht nochmal besonders motiviert losstarten. Ihr habt im Laufe der Folge jetzt vielleicht auch gemerkt, dass Brain Fog am Ende immer ein Signal ist, dass der Kopf irgendwie überlastet ist. Und um dem entgegenzuwirken, ganz simpel, geht es um Entlastung. Ich habe da jetzt verschiedene Wege geteilt, wie das möglich ist. Was aber am Ende, glaube ich, sehr deutlich wird, es braucht wirklich diesen Anschubser, selber tätig zu werden. Dann hat man aber auch, wenn man das macht, sehr gute Chancen, diese Klarheit, diesen Fokus, die Konzentration wiederzubekommen. Also in diesem Sinne auf mehr Fokus und mehr klare Sicht in 2025. Ich empfehle euch in den Shownotes auf jeden Fall nochmal die Podcast-Folge von Andrew Huberman. Und ich habe ja auch vorhin schon die Forest-App genannt. Die werde ich euch auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Bewerte diesen Podcast wie immer gerne, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir dieser Podcast gefällt, und leite die Folge weiter an andere Menschen. Ich habe nämlich übrigens echt gemerkt in meiner Recherche, es gibt ganz wenig Material bisher zu Brain Fog, was eben nicht, wie gesagt, total pathologisch ist und irgendwie nur auf klinische Erkrankungen sich fokussiert. Deswegen ist das vielleicht echt für viele Menschen hilfreich. Also gerne einmal weiterleiten. Und ansonsten kannst du natürlich auch immer gerne auf meiner Website evaelisaschneider.com vorbeischauen oder mir auf LinkedIn oder Instagram folgen oder mir ein Feedback schreiben, da freue ich mich auch immer, oder Themenvorschläge. Naja, ihr kennt das Ganze ja schon von mir. Da findet ihr auf jeden Fall auch ganz viel Inspiration und Insights rund um meine Arbeit. In diesem Sinne, ganz lieben Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit und deine Klarheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.